Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 1. Oktober 2024. Dicht gestaffeltes Programm auch in dieser Woche. Gestern noch Österreich bis spät abends, viele Interviews, einzelne haben wir schon aufgeschaltet und jetzt in der Schweiz die nächsten Höhepunkte. Am Mittwoch das Gespräch mit Markus Somm im Hotel Marriott über die US-Wahlen als Spezialgast. Auch dabei Urs Gehriger, unser Auslandschef, der soeben aus den USA zurückgekehrt ist, dort vor allem im Lager von Kamala Harris einige Zeit verbringen konnte und Ihnen da aus erster Hand berichtet, was er da beobachtet hat. Unbedingt dabei sein am Mittwochabend im Marriott. Live-Diskussion vor Publikum. Markus Somm vom Nebelspalter und Urs Gehriger von der Weltwoche. Ich bin auch auf dem Podium und wir blicken voraus in den November. Das ist ja ein sehr wichtiges Datum. Noch wichtiger, weil die Europäische Union ja dermaßen schwächelt und auch politisch geradezu von der Bildfläche verschwunden zu sein scheint. Dann am Donnerstag eine ganz große Premiere, das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen, um 16 Uhr eine Live-Sprechstunde. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, mit mir direkt zu kommunizieren in der Sendung. Und wir werden dazu Zuschauer, die Zuschriften, Fragen, Anregungen, Kritik vorbringen, vorgängig kontaktieren. Bitte schreiben Sie uns, ich gebe Ihnen gleich die Adresse durch und dann haben Sie die Gelegenheit, in der Sendung mit mir direkt zu sprechen. Das ist ein ganz neues Experiment, eine neue Zeitrechnung, eine echte Zeitenwende, die hier Einzug hält bei Weltwoche Daily. Schicken Sie uns Ihre Anregungen auf input@weltwoche.ch, input@weltwoche.ch oder füllen Sie das Formular aus auf www.weltwoche.ch/sprechstunde. Nochmal www.weltwoche.ch/sprechstunde/ oder input@weltwoche.ch. Dann dieses Live-Ereignis am Donnerstag, nächsten Donnerstag, 16 Uhr auf www.weltwoche.ch/live, L-I-V-E oder auf unserem YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn Sie da dabei sind. Was sind die großen Themen? Was sind die Nachrichten? Kompass Europa, die Gruppe EU-skeptischer, EU-beitrittsskeptischer und EU-anbindungsskeptischer Unternehmer plant eine, nach meinen Informationen, nach meinem Verständnis, noch nie dagewesene Tournee, eine Informationstour durch die Schweiz. Wir haben das Inserat in der aktuellen Weltwoche drin, da können Sie die wesentlichen Termine ablesen. Und am Montag hat in Bern eine erste Begegnung mit der Öffentlichkeit stattgefunden. Das ist bemerkenswert. Das hat es noch nie gegeben in der Schweiz, dass eine Gruppe von unabhängigen Unternehmen gewissermaßen in die Arena gestiegen ist, eine Tournee macht, eine politische Informationskampagne, um die Schweiz vor den institutionellen Verträgen zu warnen, die ja der Bundesrat und eine Mehrheit der Parteien im Begriff sind, zu unterzeichnen. Nach Auffassung dieser Exponenten von Kompass Europa, allen voran Urs Wirtlisbach, Freddy Gantner und Marcel Erni von der Partners Group, der milliardenschweren Investment- und Private-Equity-Gesellschaft in Baar im Kanton Zug, ein Unternehmen, das diese drei Herrschaften selber gegründet haben, selber aus dem Nichts entwickelt haben, sehr, sehr erfolgreich. Sie engagieren sich jetzt politisch für die Unabhängigkeit der Schweiz. Das ist auf großes Interesse gestoßen in den Medien, auch in jenen Medien, die diesen Anbindungen Richtung EU sehr unkritisch gegenüberstehen, allem voran die NZZ, aber auch im Tagesanzeiger und im Blick, etwas abfällig im Blick, aber auch im Tagesanzeiger hat man dieser Initiative sehr großen Raum gewidmet. Die drei Unternehmer informieren nicht nur, sondern sie haben auch eine Volksinitiative, eine Unterschriftensammlung im Visier. Sie möchten einerseits dieses Vertragsvorhaben, die institutionelle Anbindung beseitigen, und zweitens möchten sie sicherstellen, falls es zu einer Volksabstimmung kommen sollte, dass eben nicht nur ein Volksmehr ausschlaggebend ist, sozusagen ein fakultatives Referendum gegenüber dem entsprechenden Vertragsentwurf der Bundesbehörden, sondern eben ein obligatorisches Referendum, das auch das Ständemehr einbezieht. Also sie wollen gleichzeitig auch die demokratischen Hürden so ansetzen, wie es sich bei einem Geschäft von dieser Tragweite gehört. Und die Argumente sind sehr gewichtig, die da vorgebracht werden. Zum einen einfach die Frage der dynamischen Rechtsübernahme oder der automatischen Rechtsübernahme. Da hat Urs Wirtlisbach im Interview mit der NZZ ganz klar herausgestrichen, dass es null Sinn ergäbe, die Rechtsprechung, die Gesetzgebung an die EU zu delegieren, einfach um dafür einen etwas privilegierten Marktzugang zu bekommen, der sich gar nicht markant auswirke. Dann hat er einem Lamento und einer Beschwörung sozusagen Absage erteilt, die man vor allem von Seiten der FDP und dort vom Nationalrat Simon Michel, dem Chef der Ipsomed-Gruppe, zu hören, sich jetzt angewöhnt hat. Nämlich Herr Michel sagt von Ipsomed, diese Verträge seien sehr wichtig, um den Absatz sicherzustellen, gerade auch im MedTech-Bereich. Da sagt Urs Wirtlisbach, der mit seiner Partners Group natürlich einen unglaublichen Einblick hat in sehr viele Unternehmen, in sehr viele Märkte, in der weltweit tätig, dass er das nicht nachvollziehen könne, zumal ja sich Ipsomed sehr gut entwickelt habe, gerade auch seit der letzte Rahmenvertrag, da dieser erste Versuch vom Bundesrat noch beerdigt worden sei. Die ganz große Gefahr aus Brüssel, und darauf werde viel zu wenig hingewiesen, auch von den schweizerischen Wirtschaftsverbänden, sagt Wirtlisbach, und der mit ihm gleichzeitig auftretende frühere Verwaltungspräsident der Hilti-Gruppe, Herr Fischer, dass unglaubliche Bürokratisierungszumutungen und Behelligungen aus der EU zu erwarten seien durch diese institutionelle Anbindung. Und das ist etwas, was ich einfach nur unterschreiben kann. Ich war ja recht intensiv jetzt unterwegs. Ich habe in Österreich Vorträge gehalten, in Deutschland. Und die Klage der Unternehmer über das Bürokratiemonster EU, ich glaube, dass man sich davon noch gar keine Begriffe macht in der Schweiz. Und sehr, sehr wichtig, was hier passiert. Und die Medien haben meines Erachtens den Kern dieser Offensive, dieser Initiative noch gar nicht erfasst, dass hier erstmals in der Schweizer Geschichte Unternehmer, die nun wirklich auch anderes zu tun hätten, sehr erfolgreich sind, dass die sich die Mühe nehmen, politisch in die Arena zu steigen, sich auch den Anfeindungen auszusetzen, das verdient größten Respekt. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Not da akut gespürt wird und vielleicht auch etwas über den Tellerrand hinausgeblickt wird, denn die Diskussion in der Schweiz über diese institutionellen Anbindungsverträge hat ja bis jetzt noch nicht die Wasserverdrängung erreicht, die man dem Thema wünschen würde. Das hat sich zumindest am heutigen Tag geändert, und jetzt mit den ganzen Veranstaltungen, die da geplant sind, wird sich das möglicherweise und ich glaube ziemlich sicher auch noch weiter verändern. Das wird gewiss das Thema im öffentlichen Bewusstsein verankern. Und wichtig an dieser ganzen Geschichte ist eben auch, dass die Partners Group nicht aus dem Dunstkreis oder dem Zusammenhang der SVP kommt. Die SVP engagiert sich ja schon seit sehr langem gegen diese Verträge, gegen diese Anbindung, dass eben auch aus anderen Kreisen hier der Widerstand kommt. Und das hat ja das letzte Mal auch dazu geführt, beim Rahmenvertrag, dass dann plötzlich Medien, die zuvor für den Rahmenvertrag waren, allem voran eine NZZ, über Nacht dann fast schwindelerregend die Fahne gewechselt hat und dann zum ins Nein-Lager hinüber sich verlagerte. Auch aufsehenerregend, dass prominente Schweizer auch in dem Komitee und in der Unterstützergruppe dabei sind, unter anderem der Fernsehmoderator Kurt Eschbacher, der Olympiasieger Bernhard Russi, Chris von Rohr, der Rockmusiker, und auch Dieter Meier von der Gruppe Yellow, der Künstler und Unternehmer. Sie alle engagieren sich hier an der Seite von Kompass Europa. Das ist ein ganz interessantes Thema. Österreich outet sich. In den Schweizer Medien gibt das Resultat. In Wien und in ganz Österreich das Wahlresultat natürlich auch zu reden. Und die Medien sind sich einig, die FPÖ, das ist natürlich das Allerfürchterlichste, dass da gewählt wurde. Nun, ich habe dazu ein paar Interviews geführt gestern und vorgestern. In Wien, ich war ja am Wahlsonntag da im Parlament bei der ÖVP und auch bei der FPÖ. Ich habe auch noch den Wahlsieger Kickl kurz getroffen. Ein Interview war leider nicht möglich im ganzen Trubel. Wir werden das nachholen. Wir hatten ihn ja schon im Interview vor einiger Zeit in der Weltwoche. Und ja, da hören Sie jetzt vielleicht auf unserem Kanal ein paar andere Einschätzungen. Das ist halt Demokratie, dass die Leute unzufrieden sind. Und man muss das ernst nehmen, solche Unmutsbekundungen, vor allem, weil sie zustande kommen gegen die geballten, nicht nur Mahnungen, sondern geradezu Verleumdungen der Medien und der politischen Konkurrenz, so als ob es gewissermaßen etwas moralisch Verwerfliches wäre, eine FPÖ in Österreich zu wählen. Da sehen Sie einmal, wie schwach ausgeprägt das demokratische Bewusstsein ist, denn Demokratie ist ja die Staatsform der Alternativen, der Auswahl. Und wenn ein großkoalitionäres Gebilde mehr oder weniger gleichgerichteter Parteien die politischen Geschicke bestimmt und eben nicht so bestimmt, dass die Leute überzeugt sind, ja, dann ist doch das Normalste in der Welt, dass man eine Alternative holt. Und ich habe lange gestern mit dem FPÖ-Mann, früheren Europaabgeordneten der FPÖ und heute einem gefragten Kommentator und Analysten auch in den österreichischen Mainstream-Medien gesprochen, mit Andreas Mölzer. Und er weist darauf hin, dass eben die FPÖ einerseits ein nonkonformistisches Element habe, aber andererseits eben auch ein staatstragendes Moment, und dass die FPÖ eine sehr rechtsstaatliche Partei sei und dass es eben darum gehe, im Migrationsbereich den Rechtsstaat nicht auszuhebeln, sondern wieder zurückzubringen. Und dass eben diese FPÖ sich auch auf der Grundlage des Rechtsstaates bewege. Und wenn ich heute Morgen die Zeitungen lese dazu, auch in der Schweiz, wo man ja mit etwas Abstand vielleicht cooler, gelassener darüber berichten könnte, sehe ich das Gegenteil. Sowohl in der NZZ wie im Tagesanzeiger scheint man das geradezu noch zu unterstützen, dass man jetzt den klaren Wahlsieger von der Regierungsbildung ausbremst. Das ist ja eine Eigenheit der österreichischen Verfassung, dass der Bundespräsident in der Person des Grünen Alexander Van der Bellen die Möglichkeit hat, im Grunde irgendjemanden als Kanzler zu ernennen und den mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Das sind noch monarchische Restanzen, könnte man sagen, innerhalb dieser demokratischen Verfassung. Aber es würde jetzt, zumindest nach meinem demokratischen Empfinden, schon sehr erklärungsbedürftig sein, wenn hier ein Bundespräsident sich in einer eklatanten Art und Weise über das nachweisliche und klare Mandat einer Bevölkerung, einer relativen Bevölkerungsmehrheit hinwegsetzt. Das würde natürlich alle jene bestätigen, die die FPÖ gewählt haben, sozusagen als Aufstand gegen die Abgehobenheit der Elite. Und das ist ja ein Grundproblem, das da in Österreich zum Ausdruck kommt, meine Damen und Herren. Dass eben die Leute das Gefühl haben, Politik ist doch einmal zunächst etwas eminent Lokales, etwas Regionales, etwas Nationales. Gleichzeitig erleben wir diese internationalen Institutionen, die demokratisch schwach, wenn überhaupt, legitimiert sind. Eine Europäische Union, Währungsfonds, Klima-Weltorganisationen, NGOs, die massiven Einfluss nehmen auf die Politik, die zum Teil auch Probleme herbeihalluzinieren. Das ist vor allem im Bereich der EU ganz stark zu beobachten, dass die EU natürlich als übernationales Gebilde auch immer wieder ein Interesse daran hat, natürlich solche übernationalen Probleme gewissermaßen zu erfinden, um die eigene Existenz zu rechtfertigen und so eben die Nationalstaaten politisch quasi in Dienst zu nehmen von Projekten, die vielleicht die Einzelmitglieder gar nicht für sich als prioritär erachten würden. Nehmen Sie den Ukraine-Krieg. Meinen Sie, ein EU-Mitgliedstaat für sich genommen, der heutigen, vielleicht Großbritannien ausgenommen, aber die sind ja nicht mehr in der EU, meinen Sie, ein EU-Mitgliedsland würde Sanktionen gegen Russland ergreifen? Das würde doch niemand machen, wenn man sagen würde, das ist doch völlig verrückt, das zu tun. Aber dieses pseudo-überstaatliche Gebilde EU, dieses Scheinkollektiv, dieser Scheinriese, der maßt sich dann eben an, im Namen aller Sanktionen zu ergreifen, und dann müssen plötzlich die Mitgliedstaaten mitziehen und realisieren erst später, dass das gar nicht in ihrem nationalen Interesse ist. Und die FPÖ ist einfach eine jener Parteien, die da natürlich diesen gefährlichen Internationalismus ins Visier nimmt. Bin ich gegen Internationalismus? Ich bin ein Verfechter des Freihandels, aber ich bin ein Skeptiker dieses politischen Internationalismus, weil er notwendigerweise undemokratisch ist. Und darauf weisen natürlich diese Parteien hin, deshalb werden sie verleumdet, deshalb werden sie verteufelt. Sie sehen es bei Viktor Orban, sie sehen es übrigens auch bei einem Donald Trump, sie sehen es bei einer SVP in der Schweiz, sie sehen es bei einer AfD. Und obwohl all diese Parteien und Bewegungen große Unterschiede aufweisen, man darf sie überhaupt nicht in einen Topf werfen, möchte ich auch nicht tun, aber in dieser Beziehung sind sie eben ähnlich. Sie kritisieren, sie hinterfragen diesen undemokratischen Internationalismus, der die Politik auf eine übernationale Ebene zu holen versucht, auf eine übernationale Ebene, die aber institutionell und rechtsstaatlich im Grunde gar nicht dem entspricht, was wir hier innerhalb unserer Nationalstaaten als Rechtsstaat und als Demokratie bezeichnen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, das die Medien übersehen heute, sowohl der Blick, Tagesanzeiger, NZZ, die stehen eben auf der Seite dieser Internationalisten, die finden das gut, und das ist eine gefährliche Tendenz, da ist noch sehr viel Aufklärungsarbeit nötig, um da entsprechend die Augen zu öffnen. Dann weniger Geld für die Ukraine, ein interessanter Vorstoß von FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann. Er gibt darüber heute in der NZZ Auskunft. Er sagt, dass zur Stärkung der Schweizer Armee müsse die Entwicklungshilfe gekürzt werden von 11,3 Milliarden auf 10,3 Milliarden. Eine Milliarde, ein Großteil davon solle durch eine Verminderung der Ukraine-Hilfen gewährleistet werden, weil es im Moment keinen Sinn ergebe, so viel Hilfsgelder an die Ukraine zu bezahlen, da ja der Krieg immer noch andauere, und da könne man das gar nicht richtig einsetzen, dieses Geld. Er möchte die Ukraine Unterstützung von 1,5 Milliarden um 860 Millionen reduzieren und so dann schließlich die Milliarde einsparen. Muriel Fuhrer, der tragische Todesfall an der Rad-WM in Zürich. Wie lange ist sie liegen geblieben? Entschuldigung, unbekannt noch die Zahl, die Dauer. Es ist unglaublich, auch hier der Mangel an Transparenz. Und was mich erschüttert, ist, dass kein Politiker dieser Sportleute, die das jetzt da nach vorne gebracht haben, diese Velo-WM, die sowieso als Zumutung empfunden wird, hier in der Stadt Zürich und Umgebung, das Gewerbe lahmgelegt hat, die nun überschattet wird von diesem tragischen Todesfall, und da übernimmt nun niemand die Verantwortung und niemand steht hin. Dabei gibt es große, auf den ersten Blick große Versäumnisse, die zu erkennen sind. Zum Beispiel, dass eben auf diesem Streckenabschnitt bei strömendem Regen, bei einer nicht ganz einfachen Streckenführung, gut, Radexperten sagen, es sei nicht besonders schwer, da durch die Schmalzgrub-Straße zwischen, also da in, oberhalb von Küsnach durch den Wald am Zürichsee, das sei schon zu bewältigen, ja, aber offensichtlich ist es doch zu einem schweren Unfall gekommen, den niemand gesehen hat, weil auch keine Streckenposten da vorhanden waren und auch kein Publikum, denn der Publikumsaufmarsch ist viel geringer, als man das ursprünglich sich vorgestellt hat. Also niemand übernimmt die Verantwortung, zu wenig Zuschauer, keine Posten. Ein Sinnbild für eine WM, die nicht nur überflüssig war, eine Zumutung für die Gewerbler, sondern jetzt auch noch überschattet wird von diesem tragischen Ereignis. Also das Kalkül der Veranstalter, auch der politischen Unterstützer, man könnte sozusagen mit dieser Velo-WM einerseits das Velo als heiliges Objekt unserer motorisierten Zivilisation da quasi neu an die Spitze stellen, um das Auto etwas in den Hintergrund zu drängen, also eine PR-Kampagne fürs Velo, dann gleichzeitig ein rot-grünes Umerziehungsprojekt, dass man eben den Verkehr, den Zugang zur Stadt lahmlegt, de facto für den Individualverkehr. Das ist nun sozusagen auch als Image-Kampagne in ihr Gegenteil umgeschlagen. Chris Christofferson ist gestorben, der bedeutende Country-Musiker mit vielen Hits, die er auch für andere Stars geschrieben hat, gleichzeitig auch ein sehr charismatischer Schauspieler mit einer unverwechselbar tiefen Stimme im Alter von 88 Jahren. ist er verstorben. Da möchte ich darauf hinweisen, in der nächsten Weltwoche, die nächste Folge dieser wunderbaren Serie des früheren Diplomaten Paul Widmer und Historikers, Buchautors, Sternstunden der Schweizer Diplomatie, ein feiner Kerl wie der Gesandte Arnold Roth, das Vertrauen von Kaiser Wilhelm gewann. Das begeistert mich immer wieder an der Weltwoche, dass wir solche historischen Stoffe haben, die eben auf Gegenwartsthemen aus der Geschichte heraus eine Perspektive ermöglichen. Und die Diplomatie ist ja heute sozusagen eine der ganz großen unterbewerteten Aktien, meine Damen und Herren. Dass nämlich eben die Diplomatie gerade in den Verwerfungen, die wir beobachten in der aktuellen Politik, eine viel zu gering ausgeprägte Rolle spielt. Und deshalb erinnert Paul Widmer daran, was hier auch an großartigen Leistungen durch die Schweizer Diplomatie vollbracht worden ist. Mit dieser Erinnerung an Arnold Roth, den Gesandten, den ich nicht kannte, ich freue mich auch auf die Lektüre, möchte ich mich verabschieden, melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag und spätestens morgen hoffentlich sehen wir uns wieder. Ich melde mich auf jeden Fall zurück.